Ne? Ist aber Hot 97 nicht, ist es nicht immer New York gewesen? War das
LA? Ach, es war Entschuldigung, es war, hast du recht.
Oder?
Power 106.
Wollte ich gerade sagen. Ich meine, mein Fehler. Kurz, mein nee, nee. So, aber jetzt muss ich dich schon korrigieren.
Ja, so weit ist schon gekommen. Ja.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Was ist Rap für dich? Es hat ein bisschen gedauert, bis diese zweite Staffel jetzt wirklich starten kann, denn eigentlich sollte sie bereits im März kommen. Aber die Corona-Krise hat dazu geführt, dass wir leider nicht produzieren konnten und ich deshalb diesen Start immer weiter verzögert habe, bis wir endlich loslegen konnten. Jetzt ist es soweit und ich möchte unbedingt euch diese allererste Folge ans Herz legen, denn ich persönlich finde, sie ist eine der besten, die wir bisher bei Was ist Rap für dich gemacht haben. Denn der erste Gast dieser zweiten Staffel ist Micky Beisenherz. Er ist Kolumnist, auf Twitter aktiv, seine Insta-Story ist immer voller Witz und Humor und er ist so etwas wie das schlechte Gewissen dieser Republik. Denn immer wenn es ein Thema gibt, wo man den Finger in die Wunde legen sollte, ist er sofort da und spricht darüber. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, Micky ist Hip-Hop-Fan. Und das bereits seit den ersten Tagen. Wie das gekommen ist und was es für ihn und sein Leben eigentlich bis heute auch bedeutet hat, das erzählt er uns in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge der zweiten Staffel Was ist Rap für dich?
Rap ist für mich eine ganz wichtige Identifikation, speziell in den 90ern gewesen. Also die 90er verbinde ich zuvorderst mit Rap, Hip-Hop und dem guten Gefühl, einer von vier jungen Männern gewesen zu sein, die in der 80.000 Einwohnerstadt Castrop-Rauxel da die Fahne hochgehalten haben. Die Hosen tief und die Fahnen hoch. Das war bedeutend.
Ja, glaube ich. Vor allen Dingen, weil zu der Zeit man sich wirklich darüber definiert hat, A, durch das Outfit und B, dadurch, dass man andere entdeckt hat, die genauso waren.
Voll, total. Vor allen Dingen, ich meine, das ist ja etwas, das wünsche ich eigentlich jedem, der irgendwo, sag mal, ganz grob so zwischen 14 und 22 ist, dass er etwas für sich findet. Im besten Falle eine Musikrichtung, vielleicht sogar noch eine, die ziemlich neu ist, über die er sich komplett definiert und von allen anderen absetzen kann. Darum geht es ja. Es geht ja um Konturierung, gerade in der Pubertät. Und für uns war es natürlich super, weil wir halt einfach nur vier Jungs waren, die das gehört haben in unserer Stadt. Natürlich dann drumrum, da hat es noch, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, also Castrop-Rauxel, da hast du drumrum Herne, Oberhausen und so. Da kommen natürlich einige zusammen, mit denen man dann immer irgendwie nach Düsseldorf fährt oder nach Köln, wo dann die Szene viel aktiver war. Aber wir waren halt einfach nur vier. Und wenn ich mir vorstelle, wie wir damals auch zur Schule gegangen sind, also damals, darf ich eigentlich schon so direkt reingehen?
Leg los. Ich greif schon rein, wenn es
ja, irgendwie. Ja, okay. Also das war halt damals natürlich fantastisch, weil unsere Hosen waren so, weil es die halt eben noch nicht zu kaufen gab. Ich bin Jahrgang 77, das heißt, ich rede hier über die Jahre, sagen wir mal so 92, ja, da ging es so richtig los bei uns. Und da haben wir uns die Hosen gekauft, irgendwo bei Jeans Fritz in Dortmund, Weite 36, Länge 32 und dann haben wir die so getragen, wie man die halt eben trägt. Und dann die Jacken.
Genau das gleiche habe ich auch gemacht.
So muss man sie ja auch machen. Und die Jacken haben wir uns dann irgendwie geholt. Wir sind dann einmal im Jahr, sind wir dann nach so per Busreise nach London. Da war natürlich klamottenmäßig da schon die Hölle los. Und da hatten wir halt die ganzen Karl Kanai, Fubu und wie sie alle hießen.
Du hast das voll durchgezogen.
Voll durchgezogen. Haare entweder Glatze oder ganz kurz. Und dann, ich hatte diese riesen Lockdown-Jacke, die Busta Rhymes in dem Video anhatte. Und so bist du dann zur Schule gegangen. Weißt du, da hast du dann auch Mitschüler oder vor allem Mitschülerinnen, das weiß ich noch bis heute. Kommst du auf den Schulhof und dann sitzt da eine, die war ja genauso wie ich damals, vielleicht 17. Und dann guckt die mich an und guckt so, unmöglich. Ein 17-jähriges Mädchen, die ist aber heute halt eben auch bei der Sparkasse. Ja. Und wir fanden das natürlich fantastisch. So, weil klar, wenn wir auf Partys kamen, dann wussten die anderen schon, ach du Scheiße, jetzt wird gleich das musikalische Programm gewechselt.
Ja, das ist eine sehr gute Sache. Ich habe das früher auch immer so auf diesen Jugendpartys gemacht, immer mit CD bewaffnet, direkt zum DJ. Ja,
klar.
Und ihn quasi davon überzeugt, dass das jetzt der Kram ist, den er spielen muss. Es hat mitunter funktioniert. Manchmal ja, manchmal nein.
Ja, wir waren ja nicht gewaltbereit. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Oder so, das ist am Narrativ ganz schön. Also wir haben uns eigentlich nie geprügelt, aber es war immer klar, wenn die kommen. Wir hatten irgendwie, weiß ich auch nicht, wir waren trotzdem irgendwie überzeugend. Es war, war wirklich echt gut.
Kannst du dich daran erinnern, was so der allererste Kontakt war?
Mit Hip-Hop?
Ja.
Wahrscheinlich, unbewusst war es wahrscheinlich Thomas Gottschalk und Fritz Egner mit ihrem komischen Rap. Unbewusst zum Glück.
Ja.
Ich glaube, so richtig aktiv angefangen hat es, das muss aber auch Anfang der 90er gewesen sein, wahrscheinlich mit King of Rock, Run DMC.
Aha.
Weil ich zu der Zeit eigentlich noch eher aus dem Rock-Bereich kam, aber das war ja dann Anfang der 90er, wurde ich dann etwas offener, was dann so Hip-Hop, ich glaube, also ganz blöd war wahrscheinlich Walk This Way, so Aerosmith, Run DMC, dieser Crossover.
Der Mix, genau, ja.
Der Mix, klar, weil wenn du natürlich ganz viel Rock hörst oder Hard Rock oder was weiß ich, so Aerosmith habe ich wirklich Anfang der 90er auch gehört und all das. Und da gab es dann diese Überschneidung. Und der ganz, also wenn man den Weg mal vorsichtig versucht zu umreißen, war es wirklich, ich bin dann eigentlich ganz klassisch vom Rock gekommen. Ich habe Ende der 80er noch ganz normal Peter Gabriel, Springsteen und sowas gehört. Und dann irgendwann ging es ja Anfang der 90er los mit dem, da kam ja irgendwann der Judgment Night Soundtrack, der ja, den Crossover ja gefeiert hat. Also Faith No More mit Booyah Tribe und all das. Und da wurde das dann im Grunde genommen, an diesem Album machte es sich fest, dass das, was vorher schon da war, also diese Überschneidung der Genres, weil ich meine, King of Rock ist ja auch schon so eigentlich ein Crossover-Song schon fast. Und da war dann klar, okay, da drängte sich ein ganz neues Genre, für mich neues Genre, so in meinem Bewusstseinshorizont.
Und wie hast du es ganz simpel erschlossen für dich? Ich meine, bist du selber losgelaufen, hast gekauft, war es ein Schulfreund, gab es eine Kassette?
Ich glaube, bei mir war das ja auch, es gab Kassetten, es gab CDs, es drängte sich auf und du darfst ja nicht vergessen, wir reden ja hier über das Jahr vielleicht 92 oder so, es war halt einfach MTV. MTV, rauf und runter, all the way. Und das ist natürlich etwas, was heute in der Form so nicht mehr geht. Das hörst du dann vielleicht heutzutage eher weil dir bei Spotify irgendwas Neues angeboten wird, wenn du mal irgendwie in den falschen Algorithmus rauscht. Aber bei uns, wo den ganzen Tag über MTV lief, war ja klar, dass du immer wieder auf so Sachen stößt. Und da ging es dann halt einfach los. Und dann war plötzlich dann die Musik da, die halt auch gut war.
Hast du denn über die Zeit dann auch irgendwie es als Kultur wahrgenommen oder war es im Prinzip nur Musik und der Style, um auf der Party quasi zu beeindrucken?
Nee, das war dann schon auch, hört man das eigentlich, dass hier Bauarbeiten nebenan sind?
Ich glaube nicht.
Okay. Da zählte natürlich dann halt eben auch die Kultur dazu, was immer man auch Kultur nennt. Also ob es jetzt, Style ist logisch, Sneakers, Hosen, Jacken, Mützen, aber halt eben auch die ganze Filmkultur drumherum, Men in Society, Boys in the Hood.
Alles durchgezogen?
Alles komplett durchgezogen.
Hast du auch, ja.
Alles durchgezogen. Ich habe jeden Film gesehen.
Krass.
Das gesamte Programm.
Natürlich vor allen Dingen, was ich so schön ist, dass man es dir heute gar nicht so direkt ansieht.
Nee, ne?
Ja.
Oder?
Ja. Kommst hier in einem feinen Mantel an.
Ja.
Immer dein Rollkragenpullover.
Ja.
Ich versuche mir gerade die Blouson, diese aufgeplusterte Buster Rhymes-Jacke vorzustellen.
Schwer vorstellbar, das stimmt. Ich trage das aber noch in mir. Also ich habe auch durchaus noch ein paar Sachen zu Hause, die durchaus daran erinnern. Ich habe, glaube ich, auch, weiß ich nicht, 25, 30 Kappen zu Hause. Trage sie aber tatsächlich relativ selten, wenn ich demnächst wieder in Australien bin, wo die Gefilde etwas sonniger sind. Da könnte man da, wenn man mich da teilweise rumlaufen sieht, da denkt man, ach guck mal, der Opa, der hat mal Hip-Hop gehört.
Es war auf jeden Fall die Klamotte, die dich, die klar das äußere Signal war, aber hast du auch es als Kultur wahrgenommen? Also hast du irgendwie schon früh verstanden, dass es da in den USA irgendwas gibt, was wirklich identitätsstiftend ist?
Total. Natürlich haben wir uns alle ein bisschen, also wie sehr wir diese Kultur durchdrungen haben, das sei mal dahingestellt. Aber wenn du natürlich die ganzen Filme von John Singleton und den Hughes Brothers siehst und was noch alles dazugehört, bei Yo MTV Raps kriegst du ja auch immer noch ein bisschen den Background. Du weißt um die inneren Zerwürfnisse von NWA und Pipapo. Nein, das war klar. Also wir wussten natürlich, wo kommt's her, wie ist es entstanden, Grandmaster Flash und alles, was dahinter steckt. Wer ist East Coast, wer ist West Coast? Das war natürlich Anfang der 90er besonders wichtig. Hat uns ja dann letzten Endes ja auch zwei der wichtigsten Künstler genommen. Und So viel hatten wir damals schon verstanden. Dass wir dass wir nicht nur die Musik gehört haben, sondern genau wussten, wo kommt's her, was ist die Bedeutung. Ja, ja, doch, das schon.
Warst du Team Biggie oder Team Tupac?
Also streng genommen war ich immer Team Tupac, weil Tupac wirklich für mich der größte Hero gewesen ist. Also mit Tupac hat es auch echt angefangen tatsächlich. Ja. Also so richtig manifestiert hat sich das Gesamte, ich kriege auch direkt Gänsehaut, wenn ich den Namen sage, ja. Ist lustig, hat sich das tatsächlich über die Person Tupac, weil ich den wirklich, das ist für mich ein Gigant, so der Elvis des Hip-Hop.
Ja, also der hat einen ganz schönen Einschlag gehabt und vor allem, ja, also guck mal, wenn ich mein ganzes Leben, tausende Interviews mit Rappern geführt und immer wenn es dann um Straßenrapper geht, wie oft sie quasi ihre gesamte Identität über die Lehre von Tupac definiert haben, ist es schon krass.
Ja, also ich finde es bis heute faszinierend, dass er ja auch mit bereits 25 Jahren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, erschossen wurde. Das heißt, diese Person mit dieser unglaublichen Aura und auch diesem erzählerischen Talent ist halt einfach nicht älter als 25 geworden. Also ich habe bereits das 25. Lebensjahr seit 17 Jahre, fucking hell, hinter mir gelassen. Und das beeindruckt mich bis heute. Und dieses erzählerische Talent, abgesehen von den Rap-Skills und der gesamten Performance, ist für mich wirklich beeindruckend und selbst als Schauspieler hat er ja wirklich echt überzeugt. Ist ja wirklich ein, also was für ein Weg er wohl noch gegangen wäre, hätte man ihn noch ein bisschen am Leben gelassen.
Es ist auch insofern eine sehr tragische Situation, weil es ja in den USA dazu geführt hat. Also einmal gesehen, dass es sowieso tragisch ist, wenn Menschen ums Leben kommen, das war klar gemacht. Aber dass es natürlich dort auch das Bild davon nochmal krass verändert hat. Während in Deutschland sich ja zu der Zeit eigentlich ein eher Mittelstandsrap so ausgebreitet hat, dass es aus der gesunden gesellschaftlichen Mitte gekommen ist. Hast du das auch wahrgenommen? Hast du das irgendwie gehört? Oder?
Deutschrap?
Ja.
Ja, also bei mir war es so, Deutschrap, ich hab nie jetzt wirklich intensiv sowas wie Advanced Chemistry oder so gehört oder Too Strong. Ist mir so ein bisschen untergekommen. Während wir so total auf den US-Hip-Hop abgefahren sind, haben wir das wahrgenommen und das war auch okay. So hat man mal so mitgenommen. Auf so Tapes war das dann auch drauf. Dann irgendwann kamen die Fantastischen Vier. Das war, wann waren das? 92 oder so?
Ja, mit dem Vier-Gewinnt-Album. Das Jetzt geht's ab kam sogar ein Jahr vorher. Das hat man aber erst im Prinzip im Nachhinein erst wirklich wahrgenommen.
Genau, das kam dann wahrscheinlich über Viva. Ich weiß gar nicht, ob es bei MTV gespielt wird. Kann ich überhaupt nicht sagen. Das haben wir dann auch wohlwollend erstmal zur Kenntnis genommen, weil es deutsch war. Ich meine, wir waren auch dann noch einen Hauch zu jung, um den Song Dida schon mit der Verachtung zu strafen, den der Song natürlich verdient hat. Das ging dann...
Inklusive der Tanzmusik.
Inklusive der Tanzmusik. Im Nachhinein denkst du, ihr seid ja wahnsinnig.
Und darauf habt ihr eine Karriere aufgebaut.
Wirklich. Also im Nachhinein wirklich für mich unfassbar, wie wir uns so versündigen konnten. Es wurde dann von uns wohlwollend aufgenommen. Hey, Deutschrap und so. Ich muss allerdings sagen, wir sind dann relativ schnell umgeschwenkt auf Rödelheim. Weil die natürlich viel härter waren, die hatten einen ganz anderen Flow, ganz anderen Background.
Es muss knallen bei dir.
Es muss wirklich knallen und wir haben dann natürlich schon innerhalb kürzester Zeit natürlich die Fantastischen Vier verachtet. Das ist ja klar, du denkst, ey, die da oder was, oder was dann auch im Nachhinein noch alles danach kam. Wir wollten natürlich, wollten wir schon Rödelheim haben.
Ich mochte diesen Beef zwischen den beiden. Ich war immer recht offen. Ich mochte beides auch immer ein bisschen hören. Ich bin eigentlich schon immer, genau wie meine journalistische Karriere, wahrscheinlich sich immer so im Mitte des Pegels so befindet. War es auch damals schon musikalisch.
Ja.
Und ich mochte Rödelheim dafür, dass sie so hart waren. Und wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt.
Ganz genau. Ja.
Und ich kann mich immer aber an diesen, ich glaube, ich habe das hier in dem Podcast schon mal irgendwann erzählt, aber diesen, es gibt auf der Lauschgift von Fantastische Vier, gibt es diesen Skit, wo sie beim Frühstück sitzen und dann kommt dieser Satz im Radio, die ganze Hip-Hop-Szene wird kontrolliert von Rödelheim, Hart am Projekt und die so mit einem Scheiße antworten, so quasi diesen Beef, das erste Mal so Beef wahrnehmen, der so auf eine smarte Art und Weise gelöst wird.
Ja.
das hab ich damals unheimlich geschätzt an der ganzen Sache.
Ach, das sind ja auch intelligente Jungs und das ist ja auch alles okay. Also,
genau.
Ich meine, ich bin bis heute wirklich kein glühender Fan der Fantastischen Vier, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber ich respektiere natürlich die künstlerische Leistung, die zweifelsohne da ist. Aber das ist ja auch das Schöne an einer Hip-Hop-Vergangenheit, dass man, ich bin ja heute, würde mich auch als eher moderat bezeichnen, beziehungsweise es wird mir ja privat sogar fast vorgeworfen, dass ich viel zu diplomatisch über die meisten Dinge urteile, weil vieles ist grau, selten ist es schwarz-weiß. Das war damals genau natürlich das. Glücklicherweise völlig anders, dass man zu der Zeit, speziell als Teenie oder junger Twen, natürlich einfach Dinge gut oder richtig scheiße finden kann. Es gehört ja auch zu so einer musikalischen frühen Prägung dazu, dass man jetzt nicht bei jeder Musikrichtung sagt, ja, das ist ja, jetzt muss man auch mal die eine und die andere Seite sehen. Nee, du sagst halt einfach, das ist gut und das ist halt einfach totale Scheiße. So, genau. Wie wir natürlich auch irgendwann Klamotten und stylemäßig gab es ja auch so Sachen, die man halt einfach verachtet hat, wie diese ganzen, ich weiß, wie die alle hießen, Pesh-Hosen und so. Es gab ja dann diese Kategorie, die richtigen Rapper, das waren natürlich wir. Und dann gab es halt die sich dann irgendwo, keine Ahnung, da in irgendwelchen Läden diese Hosen geholt hat, die dann so diesen Hip-Hop-Style imitiert haben.
So, ja, muss man auch klar machen, so entweder richtig oder gar nicht.
Voll, total. Und wir haben halt durchgezogen.
Gibt es eigentlich von dir so irgendwo noch Leichen auf irgendwelchen Tapes, wo du selber angefangen hast, Hip-Hop-Schritte zu machen, aktiv?
Ja. Es gibt noch Videotapes, die sind, ich habe ja noch in Bochum eine Wohnung und da sind irgendwo noch so Video-VHS-Kassetten, wo man mir auch dabei zusehen kann, wie ich mixe und so.
Oh.
Ja.
Also aktive Hip-Hop-Kultur ausleben hast du schon versucht?
Ja, das habe ich schon versucht. Es war, wie vieles in meinem Leben, einigermaßen jämmerlich, aber ich habe es versucht, aber auch damals tatsächlich schon auch mit Humor. Das heißt, wir haben es aufgenommen und ein Kollege saß neben mir und hat halt, während ich es machte, sich schon amüsiert und totgelacht. Also wenn dann ein Übergang mal wieder in die Buchse gegangen ist und so, hat er das dann auch entsprechend fast wie beim Fußball kommentiert, wie unfassbar schlecht das ist. So, da kommt er jetzt kommt er. Nein, er verzieht, er versemmelt. War wirklich eigentlich ganz lustig. Ist auch im Nachhinein noch witzig. Und wir haben halt auch so Pseudo-Rap-Sendungen dann auch einfach moderiert auf VHS. Also so, ich wäre wahrscheinlich du, heute Hip-Hop-YouTuber.
Ja.
Schätzungsweise.
Guck mal, wärst du Kollege von mir geworden irgendwann. Ja. Hättest du nicht irgendwo eine Abbiegung genommen?
Und wir haben dann aber wirklich, also ich glaube, ich würde behaupten, man kann sich diese Videos teilweise noch ansehen, weil sie damals schon wahnsinnig selbstironisch waren, weil das einfach, selbst da, wir waren dann so 5, 6 Leute oder so und haben halt einfach uns darüber amüsiert, wie teilweise schlecht wir das auch machen und wie absurd das alles ist.
DJ Mickey B und
the Wheels. Ja, alles komplett. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name war. Ich habe dann später mir so einen Spaß, weil ich komme ja aus Kastrop. DJ Fidel Kastrop. Das fand ich irgendwie.
ich muss sagen, das ist
Fidel Kastrop, das war der Name. Ja.
Das ist eine sehr gute Namensfindung.
Ja.
Rap-Karriere auch kein Thema gewesen. Ich meine, du bist ja aber mit dem Wort gewandt.
Ja, nein, nicht wirklich. Aber es gab tatsächlich so im privaten Kämmerlein gab es das auch, ja.
Hat dich da irgendwas dran fasziniert oder war es einfach nur so ein Spaß? Also es geht mir so ein bisschen darum, ob du es auch irgendwann so für dich als Kultur wahrgenommen hast, weil es gibt dann ja schon Leute, die, also logischerweise, und ich würde auch schon sagen, in gewisser Weise gehöre ich natürlich auch dazu, die dann irgendwann schnell verstanden haben, okay, da geht es nicht nur um Musik, da geht es nicht nur um Konsum, um Style.
Ja.
Es geht vor allen Dingen irgendwie auch darum, dass du, wenn du nichts hast oder nicht so viele Möglichkeiten hast, dass du dich damit eine Identität schaffen kannst, quasi
total.
auf so einem Umweg, anstatt jetzt Ausbildung und so zu machen.
Ja, das kriegst du natürlich mit, das kriegst du auch mit, klar, wenn du den Weg von Tupac verfolgst, auch was er für Geschichten erzählt. All das haben wir natürlich aufgesogen. Man muss natürlich immer dazu sagen, wenn du ein weißes Mittelstandskid bist, dann kannst du diese Sorgen und Nöte immer nur begrenzt teilen und auch wirklich durchdringen. Aber du hörst dir das an und bist auch in der Thematik, aber wahrscheinlich nie so, dass du das wirklich teilen kannst. Da muss ich sagen, dazu war ich einfach auch viel zu sehr Mittelstand, als dass ich den Hip-Hop als echte Möglichkeit hätte erkennen können, meine persönliche Lebenssituation da irgendwie drüber zu legen oder womöglich sogar für mich auch echt als eine Chance zu sehen, irgendetwas zu schaffen. Da muss ich sagen, da fehlte mir dann auch entsprechend der Ehrgeiz. Dafür ging es mir einfach wirklich zu gut. So.
Welche Rolle hat denn Rap so in deinem Leben gespielt? Also am Anfang logischerweise haben wir es ja schon so, dass es irgendwie dann auch voll in deinem Leben drin war.
Ja.
Aber über die Jahre hat sich das dann irgendwann verloren?
Also die prägenden, die musikalisch auch für mich oder auch identitätsstiftenden Jahre war der Hip-Hop immer da. Also das muss auch sagen, also als Tupac erschossen wurde damals, ich weiß noch genau an welchem Tag, ich war wirklich geradezu aufgelöst. Ich war so Gedanken verloren, dass ich sogar an dem Tag geblitzt wurde an einer Stelle, wo einfach jeder in unserer Stadt weiß, dass man da 50 fährt. Ja. Also so, ich war wirklich komplett wie paralysiert fast. Das habe ich dann, ich glaube, ich habe den Hip-Hop für eine Weile verloren, als dann so Figuren aufkamen, also Ende der 90er, als dann so, ich habe es auch selber aufgelegt, ganz viel Hip-Hop, R&B, ich war in diesen ganzen Großraum-Diskotheken und Clubs im Großraum NRW, Dortmund bis an die holländische Grenze, die haben ja immer ihre eigenen Hip-Hop-Clubs und da habe ich dann immer aufgelegt und das habe ich so gemacht bis Ende der 90er.
Als Fidel Kastrop.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob ich mich da sogar, irgendwas stand ja wahrscheinlich auf den Flyern drauf. Vermutlich habe ich sogar Fidel Kastrop draufgeschrieben. Das war mir aber auch nicht so wichtig. Ich wollte da auch nicht groß rauskommen. Ich habe es einfach gemacht. Das war auch okay. Ja. Und es lief auch super. Und das habe ich gemacht bis Ende der 90er, Anfang 2000er. Also da war ich dann so 22, 23. Und dann hörte es für mich auf, als so Figuren aufkamen wie Master P und das ganze Master P-Universum, Silk the Shocker und wie sie alle heißen. Und parallel der R&B, dann kam No Diggity und all die Sachen, das war noch am Anfang gut und irgendwann habe ich es gnadenlos überhört. Und ich glaube, der Punkt, wo ich es wirklich komplett verloren habe, war, als Cisco mit dem Thong-Song aufkam.
Ach echt?
Da war es für mich vorbei. Da konnte ich es nicht mehr ertragen. Da war es wirklich, wirklich vorbei.
Vor allen Dingen, wenn man im Club auflegt und 9 von 10 Leute den Song haben wollen.
Ja, ne? Natürlich. Und dann hast du, weißt du, dann bist du irgendwie, das ist schon so 5 Uhr morgens und du bist einigermaßen so durchgekommen. Dann kommt irgendwer an dein Pult und sagt, du hast wirklich gute Musik gespielt, ne? Weißt du, aber du hast eine Sache hast du vergessen. Ich so, was denn? Den Thong-Song von Cisco, spiel mal Thong-Song von Cisco. Du so, oh nein, ey, ich hab gedacht, ich komm einen Abend durch, ohne diese Kacke zu spielen. Ey. Schon 3-mal No Diggity gespielt, hab schon die Schnauze voll, ey, jetzt auch noch das. Und da war für mich erstmal Feierabend, dann war ich erstmal so 2-3 Jahre so knietief im Haus.
Ah, okay.
So funky Vocal House Sachen, die damals liefen, das war für mich dann in dem Moment einfach die interessantere Musik. Da war dann ein bisschen mehr Bewegung drin, das war irgendwie Tiefschwarz und wie die Sachen alle heißen, also die Künstler. Das war für mich dann einfach interessanter. Der Hip-Hop war zu der Zeit für mich einfach irgendwie auserzählt. Und da war ich dann erstmal eine ganze Weile raus.
So der deutsche Teil davon, also keine Ahnung, dass es dann die Bewegung von Gangster-Rap in Berlin gab mit Bushido, Sido, Flair-Konzerten,
hat dich
überhaupt nicht tangiert.
Überhaupt nicht tangiert. Ich habe Jahre später dann irgendwie Sido wahrgenommen und habe das nur so registriert, wenn ich dann irgendwie von der Arbeit kam und dann vielleicht mal so ein Mittagsschläfchen gehalten habe, beziehungsweise Nachmittagsschläfchen habe ich noch nebenbei Viva laufen lassen, bevor ich irgendwann nachmittags nicht mehr pennen konnte zu Viva als White Noise, weil plötzlich nur noch Klingeltöne kamen. Das war ja der Moment, wo du merktest, it's over.
Ja.
Und muss allerdings sagen, so im Laufe der Jahre habe ich dann, also speziell mein Blog von Sido, finde ich, ist wahrscheinlich der wichtigste, Klammer auf, deutsche Klammer zu, Hip-Hop-Song der letzten 20 Jahre. Ist immer noch ein fantastischer Song, finde ich. Ist ein extrem guter Song, der für mich wahrscheinlich sogar den Pulitzer-Preis verdient hätte, weil er halt einfach perfekt umreißt, wie es dort zugeht. Du kannst es förmlich schmecken, wie es da ist.
Im Zweifel auch sonst ein Integrations-Bambi könnte auch funktionieren.
Oder so, ja, vielleicht mal an den richtigen ausnahmsweise. Also von daher, das habe ich so ein bisschen, ich habe das so peripher wahrgenommen, Kool Savas und wie sie alle heißen, habe mich aber nie so richtig interessiert und bin erst Jahre später, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie dann auch zum Hip-Hop wieder zurückgekehrt. Gleichwohl ich auch andere Musik höre, also so wie The National, Bon Iver oder so, also klassisch Indie-Rock. Das Einzige, was ich bis heute nicht höre, ist klassische Radiomusik. Also sobald ich einem, also ich habe nichts gegen den Pop-Faktor in der Musik, der muss sein. Der war ja auch immer im Hip-Hop da. Also ein guter Hip-Hop-Song hat ja auch mehr oder weniger, wie bei einem klassischen Pop-Song, ein A-, B- und C-Teil und eine gute Hook einfach. So, ich meine, gibt es ja tausende Songs, gerade die 90s-Rap-Songs haben ja alle einfach auch einen extremen Pop-Faktor.
Vor allen Dingen die heutige Zeit, wenn du dir anguckst, dass teilweise mittlerweile von den Top 10 Singles 6, 7, 8 Deutschrap-Songs sind, die alle nach einer gewissen Melodie funktionieren, die eigentlich schon gar nicht mehr so viel mit Rap zu tun hat, sondern auch einfach nur Pop, Schlager, türkische Folklore ist.
Genau, also bei Materia zum Beispiel, den ich irgendwann vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch schon bei 10 Jahren gehört habe, es extrem gut fand. Der hat mich dann irgendwann verloren, als sein Lila Wolken rauskam. Da hatte ich dann einfach die Schnauze voll.
Ich merke schon, sobald es ein bisschen, das darf nicht zu weich
werden. Nee, das darf nicht, weil, also genau. Vielleicht, weiß gar nicht, ob es nicht zu weich sein darf, aber wenn ich Und da geht es aber nicht nur um den Hip-Hop, sondern generell um Musik. Wenn ich einer Band, einem Song, einem Künstler anhöre, dass die Radiokompatibilität plötzlich das herausragende Kriterium ist, ja, dann verliert es mich.
Ich weiß, was du meinst.
Ne, dann merke ich so, oh nee, danke, dann habe ich jetzt genug gehört. Also auf die Art und Weise war ich dann zwischenzeitlich auch mal raus bei den Foo Fighters und sonst was. Irgendwann verliert es mich dann.
Hast du irgendwann so zwischendurch auch mal so, also dann ist ja eigentlich Frankfurt-Rap so eine Sache, die dir auf jeden Fall gefallen könnte. Ich weiß nicht, hast du Azad mitgenommen, hast du Haftbefehl?
Ja, lustigerweise.
Verstanden quasi.
Ja, also ich bei mir ist es immer so, wenn dieses ich sag's jetzt bewusst hart, wenn dieses Kanaken-Idiom mir ein bisschen zu heftig durchkommt, dann ich kann's nicht ertragen, wenn in einem Satz mehr SCHs drin sind als Buchstaben. Das ist für mich echt schwer zu hören.
Okay.
Muss allerdings sagen, als ich jetzt die, wie ich finde, hervorragende Serie Skylines bei Netflix lief.
Hast du deinen Frieden mit Frankfurt gefunden?
Habe ich meinen Frieden mit, ja, ich mag Frankfurt eh sehr gerne, weil meine Freundin daherkommt. Und fand die Serie auch echt gut. Liebe Grüße an Edin Hasanovic, ein sehr feiner Mensch.
Der muss übrigens auch unbedingt in diesem Podcast.
Ich kann ihn gerne für euch erwärmen, wenn ihr an ihm baggert und er meldet sich nicht, dann werde ich ihm mal sagen, hör mal, geh da mal hin, das ist schon in Ordnung.
Und, freut mich zu hören.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wirklich auch guter Typ, an dem werdet ihr auch euren Spaß haben.
Ja.
Und da muss ich sagen, aufgrund der Beats und die Serie hat einem ja ein bisschen die Gelegenheit gegeben, da auch ein bisschen sich mehr mit der Musik zu befassen. Mhm. Und da bin ich dann doch so ein bisschen auf den Haftbefehl-Geschmack gekommen, habe mir direkt mal bei Spotify auch ein paar Sachen geladen und finde es irgendwie auch, ist ja musikalisch auch echt, echt gut. Bei manchen Sachen so im deutschen Hip-Hop, ey, das ist echt für mich schwer.
Ich habe im Moment richtig die Lust daran, dir eine Playlist zusammenzustellen, um dir mal ein paar Songs zu zeigen.
Sehr gerne.
Weil ich merke, also da wir gleicher Jahrgang sind und auch eine ähnliche Sozialisierung und auch ähnliche, also Punkte. Mich hat es auch mal zwischendurch mal nicht ganz so weit verloren, aber ich bin dann auch über die ganzen Afterworks getingelt, wo dann auch immer dieser Vocal House lief und dann habe ich mich da wohl gefühlt und so. Aber das Bild ist relativ ähnlich. Und ja, ich glaube, dass dann auch ich bestimmt so eine Playlist zusammenstellen könnte, eben auch von den 2000ern bis heute, wo es halt nicht zu pop-affin war, wo es aber einfach gute Songs waren, die ehrlich
waren. Ich würde mich freuen. Also ich nehme das Angebot dankend an.
Ist die meine Hausaufgabe. Ich werde versuchen, die eine zusammenzustellen.
Sehr gerne.
Gab es eigentlich irgendwann mal bei dir Momente, wo du dich dafür rechtfertigen musstest, Rap zu hören? War es manchmal peinlich? Musstest du das irgendwie klar machen, erklären? Musstest du es verteidigen?
Gute Frage. Weiß ich, ich glaube, das war so selbstverständlich, dass es nie in diese Situation. Also, es gibt ja nur, also klar, von elterlicher Seite oder so. Ich meine, ich komme aus einem Vier-Generationen-Haushalt. Natürlich hat meine Oma ist jetzt 94, sich natürlich totgelacht, so wie wir rumgelaufen sind. Oder meine Eltern sagt, meine Mutter, mein Gott, die Hosen und die Haare und die Jacken. Aber es war nie so, dass man sich dafür rechtfertigen musste oder dafür hart kritisiert wurde. Und in der Schule oder in der Stadt, das war uns ja einfach scheißegal. Im Gegenteil, du findest es ja gut. Also das Entsetzen in den Augen der anderen zu sehen, ist ja eine Bestätigung, dass du auf dem, also mehr als nur richtigen Weg bist. So, und von daher, dass ich jetzt wirklich mal mich erklären musste oder das, ich könnte mich nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht.
Aber es war dir auch nie wirklich peinlich, weil du
überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil, wir fanden das einfach nur gut. Das Einzige, was uns peinlich war, dass wir nicht schwarz sind.
Ja.
Ich glaube, hätten wir damals die Möglichkeit gehabt, eine Hauttransplantation zu unternehmen, dann hätten wir es vermutlich gemacht in den Jahren.
Vor allem, weil man sich da ja mal vor Augen führen muss, dass man vielleicht auch gerade so, wenn man in Deutschland Mittelschicht, seit ich mich mit Rap beschäftigt habe, wahrscheinlich noch gar nicht erfassen konnte, wie kontrovers die Hautfarbe eigentlich wirklich ist und welche Probleme damit ja in den USA, dem Ursprung auch von Hip-Hop,
absolut,
einhergehen
und
die damit ja auch transportiert werden durch Rap.
Genau.
So, ich habe über Jahre erst verstanden, was es wirklich bedeutet, durch die Filme natürlich aber auch durch das Ganze, durch Gespräche, dass es halt schon ein Thema ist.
Ja, total. Also das haben wir natürlich alles wahrgenommen und mitbekommen. Ob wir das wirklich durchdrungen haben, da habe ich ernsthaft meine Zweifel.
Ja.
das kommt dann Jahre später mit einer gewissen Reife, wenn man sich dann auch nochmal andere Filme ansieht oder vielleicht auch mal das eine oder andere Buch liest oder eine Zeitung, dann versteht man es nochmal etwas besser. Aber als Grundgefühl war uns das mit Sicherheit schon bewusst. Ja.
Was ist so das größte Album deines Lebens?
Das größte Album meines Lebens. Also ich glaube, wo wir nochmal so einen finalen Twist in Richtung Rap bekommen haben, das war tatsächlich ganz billig und platt. Ich glaube tatsächlich echt der Song Regulate. Wir hatten damals schon Hip-Hop gehört. Und da kam mal dieser Soundtrack Above the Rim raus. Okayer Film, aber geiler Soundtrack. Dann haben das nochmal so eine richtige Wendung, weil es ja auch so wahnsinnig melodisch war mit einer unglaublichen Hookline. Das wichtigste Album, ich weiß nicht, ob es Lethal Injection von Ice Cube war. Das ist mit Sicherheit, ganz weit vorne.
Bei mir war es das Predator-Album von Ice Cube.
Ja. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ziemlich weit vorne. Ich glaube auch Me Against the World von Tupac.
Ich merke schon, auf jeden Fall im Westen, ne?
Ja.
Du bist West Coast unterwegs.
Ja, weil East Coast für uns erst ein bisschen später kam. Also East Coast waren so Leute wie vielleicht Jerry the Damager oder so, ne? Und dann kam halt, aber irgendwann, gar nicht so viel später, lief dann bei YoMTV Raps, ich habe, glaube ich, auch noch in meiner alten Wohnung bestimmt 20 VHS-Kassetten YoMTV Raps.
Stark.
Ja, total. Das ist auch nie überspielt worden, was da für Schätze noch drauf sind. Und dann irgendwann lief ein Künstler und dann sage ich noch zu meinem Cousin Thomas, mein bester Freund, sage ich, ey, was ist das denn? Und dann lief halt ein dickerer Mann aus New York, Notorious B.I.G., Juicy. Und ich dachte, was zur gottverdammten Hölle? Und dann waren wir natürlich auch voll drauf. Also vielleicht ist es auch Ready to Die von Notorious B.I.G. Schwer zu sagen.
Aber eine sehr, sehr gute Platte.
Ja, Wahnsinn. Ja, und immer noch.
Ja.
Immer noch.
Das ist das Entscheidende. Ich meine, das sind jetzt beide, also auch bei den Tupac-Sachen, so 20, 25 Jahre alt. Und du kannst es immer noch hören.
Ja.
So. Das ich mich ja selber dabei.
Das Lustige ist, ich habe vor ein paar Jahren, das ist ja auch schon eine Weile her, ich habe ja noch diverse Fußballgruppen, unter anderem auch im Pott, wo ich schon seit, jetzt sind es tatsächlich schon 25 Jahre, ich habe Schlüsselgewalt zur JVA in Castrop-Rauxel. Also jetzt nicht zum Haupttor, aber zum Fußballplatz. Und da spielen wir seit 25 Jahren. Und da sind dann halt auch ein paar, natürlich, klar, ich bin 42, da sind natürlich jetzt auch welche dabei, die sind so 17 oder 18. Und ein paar von den Jungs, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, die sind jetzt so 22. Vor ein paar Jahren fuhr ich dann einen von denen nach Hause, weil noch kein Führerschein, und hab dann Notorious B.I.G. laufen lassen. Und dann sagt er, ey, wie geil ist das denn? Kennst du das auch? Ich sag, willst du mich verarschen oder was? Noch älter kann man selber kaum klingen. Ich sag, willst du mich verarschen oder was? Ich hab den gehört, als der neu rauskam. Und du merkst daran, weil die Jungs sind halt so 15, 17 Jahre jünger als ich, die hören das auch. Weil du kriegst sie nicht kaputt, die Sachen. Die sind halt einfach extrem gut. Die sind melodisch, die Rap-Skills sind fantastisch, die Dinger sind halt einfach perfekt. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest. Bei mir ist es so, ich habe speziell im Jahr 2019 das Gefühl gehabt, das ist ein extrem gutes Jahr für Hip-Hop. Wenn man in unserem Alter ist, weil MC8 ein neues Album, Ice Cube hat ein neues Album, Eric Sermon mit Gastrapper ein neues Album, da waren noch zwei, drei andere, die ich jetzt vergessen habe. Ich dachte so, ist ja der Hammer, ey, was für Sachen da rausgekommen sind, total gut. Eine Sache muss ich allerdings sagen, und die Frage kann ich mir selber nicht beantworten, finde ich das jetzt so gut, weil es an sich genommen ein geiles Hip-Hop-Album ist, oder finde ich das so gut, weil es klingt, wie es geklungen hat, als ich jung war. So, und bin ich jetzt quasi wie unsere Elterngeneration, die im Jahr 2019, da kommt ein neues Status Quo-Album raus und das ist ein richtig geiles Album. Und jeder andere sagt, ja, das klingt halt einfach wie 1977.
Und so. Genau das ist es.
Wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, dazu gehört ein bisschen, dass jeder in seiner musikalischen Entwicklung ja einen gewissen, es gibt einen Zeitgeist,
ja,
den er auch selber mitprägt.
Ja.
Und diesen überträgt er dann auf seine gesamte musikalische quasi Konsumkarriere.
Ja.
Es gibt ja auch diese Theorie, dass dass du mit irgendwann um die 30 eigentlich deinen Musikgeschmack nicht mehr weiterentwickelst, mhm. weil du dann andere Interessen ja. und Fokusse hast, dass ja. du dann auch nicht mehr so viel Fokus auf Musik legst.
Ja.
Und das führt dazu, dass dann, wenn neue Sachen kommen, du automatisch immer wieder in den mhm. gleichen Modus zurückschaltest.
Mhm. Ja.
Ich selber merke das, dass ich ganz oft, wenn ich Künstler angucke, und Ice Cube ist ein Musterbeispiel dafür, und das gilt halt für ganz viele andere auch, wenn ich das erste, zweite, dritte Album höre, die kann mhm. ich heute noch hören, die sind 25 Jahre
ja.
alt. Wenn ich das 10. Album höre,
ja.
ist da für mich nichts mehr drauf.
Ja.
Weil bei mir ist es immer Hunger. Weil ja. ich das Gefühl habe, ich spüre nicht mehr den Hunger in ja. dem Künstler, den er ja. haben muss. Und das kommt aber ab und zu mal wieder. Gangsta, ja. also Guru ja. ist ja leider tot, aber ja. Primo hat, DJ Premier hat Vocalspuren genommen und ja. hat 2019 ein neues Album gemacht.
Ja.
Und das klingt wirklich ja. wie, als ob sie total. 1998 da
so
gesessen
so wie in Bernstein, ne? ja. als hätte man so irgendwie, als hätte man aus Bernstein so diese Mücke rausgebrochen und aus der DNA ein neues Album geschaffen.
Und das hat manchmal schon echt Moment, das kann schon echt schön sein.
Ja, finde ich auch. So. Aber es ist halt der vertraute Sound.
Und für mich ist es aber natürlich beruflich auch bedingt, dass ich immer versuche, zumindest diesen Zeitgeist, den ich vielleicht nicht mehr selber mitkriege, ja. aber ja. zumindest nachzuvollziehen, mhm. dass wenn ich dir heute eine Playlist, meine aktuelle Playlist zeigen würde, da würdest du Hände vom Kopf zusammenschlagen, weil du das alles nicht magst, fühlst, mhm. weil das diese ganzen Idioten sind, die man heute so sieht. Ich spreche jetzt so ein bisschen mit den Worten, ja, ja. mit Leuten, die ja, damit klar. nicht so klarkommen. Ja. Aber ich kann denen nachempfinden. Mhm. So, auch nicht alles, aber zumindest kann ich oft genug verstehen, warum.
Aber ich halte mich tatsächlich, also interessante Theorie, was die musikalische Offenheit oder das Tor, das sich dann ja. schließt, angeht, würde ich für mich persönlich gar nicht sagen, weil ich auch dann innerhalb der letzten 10, 12 Jahre, also von 30 an, wirklich noch so viel Neues entdeckt habe und auch nochmal geswitcht bin, oder würde ich insofern gar nicht unterschreiben.
Aber Capital Bra hörst du trotzdem nicht?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich mich intensiver damit auseinandersetzen würde, würde ich auch Sachen finden, wo ich sage, auch finde ich irgendwie gut. Genauso wie ich ja jetzt bei Haftbefehl auch ein paar Sachen höre, die ich dann auch gut finde und sage, ja, finde ich gar nicht schlecht. Da muss irgendetwas sein, wo ich erkenne, ah, irgendwie das hat Wumms oder da. Ja, vielleicht ist es auch Hunger, ne? Biss, Hunger, Punch, nenn es wie ja. du willst, wo du merkst, ah, da ist was hinter. Dann, wenn ich das entdecke, oder halt eben Melodie. Also mein Musikgeschmack würde ich jetzt generell als relativ, wie sagt man so schön, eklektisch beschreiben. Also ich höre gerne so Jazz-Sachen wie Bill Evans oder Gonzales, also Piano. Ich höre auch gerne Nick Cave oder The National, Bon Iver. Ich liebe Bon Iver. Ich meine, das war ja dann im Grunde genommen ja die perfekte Melange, als dann Kanye West, den ich für einen der, also mit Sicherheit eine der wichtigsten Figuren des Hip-Hop der letzten 30 Jahre halte. Also auch seine offensichtliche Geisteskrankheit konnte nichts daran ändern. Als dann Bon Iver plötzlich dann, also Justin Vernon, im Studio von Kanye West stand und diese Musik dann auch nochmal sehr stark mitgeprägt hat, das war für mich natürlich perfekt. Also ich finde auch das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West ist meines Erachtens eins der besten Hip-Hop-Alben ever. So.
Vielleicht ist das auch die Platte deines Lebens.
Vielleicht ist das auch die Platte meines Lebens.
Ich weiß auch, dass es immer schwer ist, diese hier zu finden. So, das ist immer das, was es ein bisschen schwierig macht.
Ja, also vielleicht ist es, also insofern ist es wahrscheinlich nicht die Platte meines Lebens, weil es in einer anderen Lebensphase war, ja, in genau. der Musik nicht mehr so identitätsstiftend gewesen ist, wie es damals war. Musikalisch gesehen könnte sie es sein, aber dann könnte es auch The Blueprint von Jay-Z sein. Schwer zu sagen. Auch fantastisch. Ah. Alleine jetzt als Jay-Z sein ganzes Oeuvre jetzt Spotify zur Verfügung gestellt wurde. Übrigens alles Alben, die ich vorher schon natürlich alle gekauft hatte. Mhm. Ich habe ja unfassbar viel Musik gekauft in den letzten 30 Jahren. Und Apple hat es geschafft, aufgrund dieses unfassbar beschissenen Handlings ihrer eigenen Musik, haben sie es wirklich, schöne Grüße auch an Apple an dieser Stelle, haben sie es wirklich geschafft, mir den Kauf von Musik weitestgehend auszutreiben. Einfach nur, weil das Handling so scheiße ist und iTunes ein unglaublicher Haufen Scheiße ist und dieses nordkoreanische, faschistoide Geschäftsmodell mich einfach von ihnen weggetrieben hat. Das heißt, sie haben es fertiggebracht, mich zu Spotify zu treiben, weil es einfacher ist. Jetzt, ich kaufe immer noch Musik, weil ich finde, dass es wichtig ist, Musik zu kaufen, um die Künstler zu unterstützen, ja. die man gut findet, weil natürlich bei Spotify nichts rumkommt für die Leute. Und B, durch den Kauf größerer Künstler finanzierst du ja die kleineren Künstler mit, die natürlich genau. niemals eine Chance hätten bei irgendwelchen Labels, wenn die Big Shots nicht das Geld reinholen würden.
Hast du eigentlich beruflich mit Rap zu tun gehabt, mal? Also abgesehen davon, dass du als DJ eine große Karriere in den Großraumdiskos NRWs hattest.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich beruflich mit Rap zu tun gehabt? Ich überlege gerade. Habe ich jemals...
Hast du dich mal über Rap inhaltlich lustig gemacht in irgendeiner Kolumne? Hast du?
Nee, das wäre ja auch Verrat gewesen.
Ja. Ist gut zu wissen übrigens.
Das wäre Verrat? Nee, habe ich nie. Also das könnte ich auch nicht, weil dafür ist Rap viel zu wichtig und zu gut. Es sei denn, natürlich ist es halt einfach Scheißmusik, bei der ich dann halt auch sage, das ist Scheißmusik. Aber Rap, nee. Ich habe mal im Rahmen einer ZDF-Neo-Reihe habe ich mal Massiv interviewt. Das ist aber jetzt auch schon bestimmt 7, 8 Jahre her. Freundlicher Mann.
Ja.
Fand ich, war mir sehr sympathisch. Lustig, dass ich den dann irgendwann später bei 4 Blocks wieder sehe. Ansonsten hatte ich, nee,
nicht. Das ist ganz interessant, weil eigentlich ich finde nämlich, du machst ja auch Kölner Treff, das heißt du...
Genau.
Und
da sind natürlich naturgemäß relativ wenige Rapper zu Gast.
Genau, aber eigentlich ist Hip-Hop ja trotzdem so ein riesengroßes Thema.
Ja,
insofern,
absolut.
Insofern finde ich das ganz interessant, weil eigentlich müsste es noch viel mehr zum Thema werden, weil sie halt einfach noch viel, viel stärker die komplette Jugend prägen, als es in unserer Zeit hier gewesen ist. Da waren wir 4 von 10.000 oder so.
Ja.
Heute sind es halt 9.500 von 10.000, die geprägt sind.
Absolut, wobei, wenn ich dann wieder, bevor dann ein großes Turnier ansteht, wie von der Nationalmannschaft, wenn ich dann wieder im Rolling Stone die Playlists der einzelnen Nationalspieler lese, dann verfällt man aber auch sehr schnell in die Depression. Also da hast du vielleicht 3, 4 Leute, die irgendwie coole Hip-Hop-Sachen hören und der Rest hört dann halt eben Helene Fischer oder was weiß ich.
Was willst du auch erwarten, wenn du die ganze Zeit Fußball spielst?
Ja, wirklich. Also das ist traurig.
Was ist Rap heute für dich?
Rap ist heute für mich immer noch ein Lebensgefühl, immer, wahrscheinlich immer noch das, der Beleg, dass ich immer noch nicht tot bin. nee, also wenn man sich meine Playlist anguckt, also es gibt eine große Playlist, die hat ungefähr 2300 Titel, da ist der Hip-Hop-Anteil extrem hoch. Würde ich sagen, so in der Playlist liegt er bestimmt bei 40%, würde ich mal sagen.
Stark.
Wenn man sich alle Genres anguckt, die da reinstrahlen, ist das ziemlich hoch. Dann sind dann so Sachen drin wie Cameron, aber halt eben natürlich auch Tupac, MC8, wie sie alle heißen, Eric Sermon, Pipapo, Master Ace, all die. Und immer noch extrem wichtig, macht immer noch wahnsinnig Spaß, immer noch so, sorgt immer noch für so ein, ja, immer noch so ein Grollen, was da ist. So, das ist immer noch Antrieb und gehört auch dazu. Ich meine, ich war jetzt in Los Angeles im September mit Freundin und wir waren eine Woche da, haben gewohnt in West Hollywood und sind dann, du kannst ja, also anders als in New York zum Beispiel, kannst du ja in Los Angeles nicht ohne Auto sein. Das geht ja gar nicht. So in New York, die Stadt erläuft zu dir, in Los Angeles erfährst du die.
Genau.
Und dann sind wir natürlich den ganzen Tag, wenn wir nicht gerade irgendwie am Pool rumhängen, mit dem Auto durch die Gegend gefahren.
Hot 97.
Ach, wie geil, yo. Genau, natürlich. Ja, die habe ich natürlich alle gehabt, ne? Funk Flex, die ganzen Alben und so. Und dann, also die klassische Marschrichtung war immer, fährst du irgendwie Pacific Coast Highway, hörst du eher so 70s Rock, Eagles und so, bist du innerstädtisch unterwegs, immer 90s Hip-Hop oder aktuellen Hip-Hop, The Game oder so. Und das ist halt einfach total geil. Also es gibt nichts Besseres, als durch L.A. zu fahren und einfach dann so Sachen zu hören wie The Game oder Ice Cube oder Tupac.
Ah, ich muss dir sagen, ich habe zum Beispiel auf verschiedensten Produktionen in den letzten Jahren in L.A., wenn wir da Videos oder sowas gedreht haben, also dann auch immer viel logischerweise Zeit im Auto verbracht. Und in dieser Zeit habe ich den neuen Sound quasi gelernt.
Ja.
Nachdem es mich ein paar Jahre so auch ein bisschen verloren hat und ich von den Diddles und den und so ein bisschen und den überbordenden Drogenkonsum-Verherrlichung so ein bisschen genervt war.
Ist es so? War das so?
Das war bis heute. Es wird ja immer, ich meine, es stirbt ja auch, also jetzt, ne, kein Disrespekt gegen die Leute, aber es stirbt ja alle halbe Jahr irgendein anderer 21-jähriger Rap-Superstar.
Ja, vor allem, wenn der geniale Plan kommt, oh scheiße, die Bullen kommen, ich nehme am besten einfach alle Pillen, dass sie die nicht finden.
Ja.
Und man sagt, ja, also mein Beileid, aber das wäre wäre, dieser Tod wäre vermeidbar gewesen.
Ja, und da, aber also auf jeden Fall ist das halt irgendwie eine andere Art und Weise, Rap zu zelebrieren. Aber wenn du in den, und das, deswegen meinte ich Hot 97, wenn du in L.A. stundenlang mit dem Auto im Stau stehst und Hot 97 anmachst, ja. das habe ich auf so 2-3 Touren gemacht. Dann habe ich eben nebenbei mit Shazam
ja.
immer die Songs gespottet
ja.
und habe mir eine Playlist gemacht. Und diese Playlist, die lebe ich bis heute.
Ja, geil.
Weil da sind so, mittlerweile sind das ja auch schon 200, 300 Songs, die zusammengekommen ja. sind, aber zu der Zeit, auf der ersten Tour, da waren es 40 Songs,
ja.
die immer wieder wiederholt wurden. Und die sind quasi so die Blueprint, die Essenz von dem gewesen, dass ja. ich den neuen Sound verstanden Ach, cool. habe.
Echt mal, jetzt wo du das gerade sagst, ich schäme mich, weil ich so dämlich bin. Hot 97, das hätte ich auch mal hören sollen.
Ja.
Ist aber Hot 97 nicht, ist es nicht immer New York gewesen? War das
LA? Ach, Entschuldigung, das war, hast du recht.
Oder?
Power 106.
Wollte ich gerade sagen. Ich meine, jetzt muss ich dich schon korrigieren.
Ja, so weit ist schon gekommen. Ja. Hot 97, New York, Power 106, das ist der Sender.
Das muss ich beim nächsten Mal machen. Das ist wirklich geil. Ich habe nämlich wirklich vergleichsweise wenig Radio gehört in Los Angeles, weil wir hatten halt immer natürlich das Smartphone angeschlossen, haben halt immer Spotify gehört, was natürlich bescheuert ist, wenn du da bist.
Du musst den Hip-Hop-Sender, ja.
Musst du hören. Aber guck mal, ich habe mir, als ich in Los Angeles war, war ich natürlich bei Amoeba in diesem riesigen Music Store, die ja die absurdesten Sachen haben, und dann war ich an der Kasse und habe mir so einen Pin geholt für die quasi
für die Brusttasche
des T-Shirts.
Das ist ja stark.
Wenn du dann immer so einem langweiligen...
Das Cover von ODB.
Ja, ist das nicht geil?
Das ist überragend.
Ja.
Und den trägst du so mit dir rum.
Den trage ich mit mir. Den habe ich immer im Portemonnaie. Und wenn du jetzt irgendwie ein T-Shirt hast, wo einfach nur weißes T-Shirt oder schwarz mit Brusttasche...
Kann man ein Statement setzen.
Ja. Immer gut. Dass man sagt, ey Leute, ich bin zwar ich bin zwar gehobener Mittelstand, aber ich bin immer noch einer von euch. Wenn es da schon keiner mehr glaubt, aber...
Ich habe ganz am Ende drei Rubriken mit dir, die ich ein bisschen im Schnelldurchlauf machen möchte. Die erste, vielleicht immer in ein paar kurzen Sätzen. Was denkst du über, jetzt muss ich den Namen nehmen, was denkst du über Tupac? Fangen wir damit an. Zusammengefasst.
Ein Mann mit einer wahnsinnigen Aura, ein echter Poet und meines Erachtens vielleicht der größte Künstler, der jemals im Hip-Hop unterwegs war.
Jetzt muss ich mir in Deutschland jemanden so. Was denkst du über Sido?
Ein schlauer Typ, ein sympathischer Typ und die Person, die mit meinem Blog den vielleicht wichtigsten Deutschrap-Song ever geschaffen hat.
Was denkst du über Ice Cube?
Naja, da muss ich jetzt dieses lustige Internet-Meme eigentlich mal zitieren. Da gibt es dieses tolle Bild. Ice Cube und Bill Cosby daneben. Und die Aussage ist ja, wenn man gesagt hätte, dass einer von beiden jetzt wegen Vergewaltigung im Knast sitzt und der andere lustige Filme für Disney dreht, wer von den beiden wäre es wohl gewesen?
Ja,
also super, super Künstler, ja auch so ein bisschen der kreative Kopf hinter NWA und zu Recht bis heute gefeiert.
Was denkst du über Moses Pelham?
Ich kenne Moses Pelham nicht persönlich, habe mir aber von Menschen sagen lassen, die mit ihm befreundet sind, unter anderem mein Kumpel Costa Meronianakis, a.k.a. Illmatic, dass er ein ganz feiner Mensch ist. Und das würde ich unterschreiben. Für mich, für meine, ich weiß, das ist jetzt keine kurze Antwort, aber für meine Hip-Hop-Sozialisation in den 90ern war er wahrscheinlich der wichtigste im deutschen Bereich. Und er hat ganz nebenbei mit Wenn das Liebe ist von Glashaus einen der schönsten deutschen Liebessongs aller Zeiten geschrieben.
Ich finde das voll faszinierend, dass man sich mal vor Augen führen muss, dass Moses Pelham mit RAP, Röhler Matra Projekt, halt richtig bösen, harten Rap gemacht hat.
Wahnsinn.
Und wenn man den heute trifft, das ist so ein lieber, herzlicher, ich möchte fast sagen, manchmal so Teddybär-Typ,
ja.
der jeden auch so in umarmen möchte. Und
ja, meine Freundin kennt ihn, ich weiß nicht, sie kennt ihn nicht gut, aber sie kennt ihn gut genug, um sagen zu können, dass es ein sehr netter Mensch ist.
Ja. Wir testen mal ein bisschen die Neuzeit. Was denkst du über Drake?
Super. Super, ich bin großer Drake-Fan. Ich finde es bedauerlich. Ich habe natürlich auch jedes Album, ich meine, also alles, ich finde wirklich viele Sachen großartig. Ich werde übrigens morgens immer um 7.45 Uhr von Passion Fruit von Drake geweckt.
Ah.
Das ist mein Song 7.45 Uhr. Ich werde den auch nicht leid irgendwie. Also ich höre den ja nicht durch, weil den Song mache ich natürlich in ungefähr 12 Sekunden aus. Aber großartig. Das Einzige, was mir unfassbar auf den Sack geht, ist dieser Rhythmus, in dem Menschen wie Drake und Future Alben rausbringen. Also dieses Prinzip, das hat, ich glaube, dieses Jahr hat das nicht gemacht und das letzte Jahr auch nicht, aber dieses Album, halbes Jahr später Mixtape, halbes Jahr später Album, halbes Jahr später Mixtape, du hörst ja Musik halt auch an, in welcher Geschwindigkeit sie produziert werden. Das ist halt einfach dann wirklich einfach Kacke. Mhm. So, aber an sich, großer Drake-Fan, ich habe letztens festgestellt, ich hatte mal Tickets für Drake, die habe ich mir dann irgendwie ein Dreivierteljahr vorher im Internet besorgt, habe aber das Konzert verpasst. Habe ich dann irgendwann, als ich wie üblich so im Quartalsrhythmus dann meine ganzen Briefe geöffnet habe und Quittung sortiert, habe ich festgestellt, oh, ich hatte Tickets für Drake.
Stark.
Ja, toll. Nein, großer Drake-Fan. Er ist natürlich auch, glaube ich, ein totaler Douchebag, aber musikalisch hat er mir schon viel gegeben.
Jetzt muss ich dich einmal kurz einordnen in der Rubrik Real Talk. Deutschrap oder international?
International.
Gangster oder Conscious?
Was ist das andere?
Conscious, also so, Conscious Rap ist dieser...
Ach so, Common und so.
Ja, genau.
Also, ich mag Common sehr, würde aber doch sagen, alleine so in der eigenen Historie, eher Gangster.
Ich auch, definitiv. Bist du mehr so der Party-Rap oder mehr so der Kapuze hoch durch die Straßen ziehen und drüber nachdenken?
Oh Gott, wahrscheinlich beides.
Du musst dich entscheiden.
Dann eher Kapuze und drüber nachdenken.
Okay, Classic oder New Shit?
Classic.
Und Mainstream oder Underground?
Ganz klar, oh, naja,
jetzt kommt der alte DJ in dir zum Vorschein.
Ist Ice Cube Mainstream?
Ja, schon eher
Mainstream. Ja, ja. Was ist Underground? Hilf mir kurz. Gib mir einen.
Lords of the Underground zum Beispiel sind Underground.
Oh, großartig. Ach komm, dann sag, steht mir auch besser. Ich meine, ich bin hier mit einem Kamelamantel reingekommen. Underground.
Ja. Schön fürs Bild. Denn daraus wird unser Grafiker Name Originals dich zeichnen. Und das wird dann das Cover von dieser Folge.
Ja, geil. Ja, die Covers, also ich meine, ich bin ja großer Fan des Podcasts, aber die Covers sind natürlich, also das ist ja ein Traum. Ich bin ja alleine nur wegen des Covers schon gekommen.
Oh, das freut mich zu hören. Das geht runter wie Öl.
Ja, nee, wirklich ganz toll. Also falls ich dir irgendwas für dich tun kann, ich dir noch den einen oder anderen hier ins Studio treibe, ich werde das hohe Lied auf dich singen. Das mache ich gern. Das muss ich noch sagen. Ich habe übrigens ja natürlich selber auch sowohl, also einfach nur Sampler aufgenommen, auf Kassette natürlich, oder auch Mixtapes und habe die Cover immer selbst gemalt. So Graffito-mäßig irgendwie. Das sieht, die sehen, habe ich sogar noch teilweise bei mir welche sogar noch im Auto.
Es wird Zeit, dass du die rausholst und nochmal ein bisschen wieder. Ja. Das ist guter Kram für Instagram.
Ja, und ich, wie man ja weiß, bin ich ja ein Freund alter Autos. Die kann ich also auch noch bei mir ins Tape-Deck reinpacken.
Stark,
ja,
stark.
Vielleicht fahre ich, habe ja einen alten Mercedes 500 SEC, vielleicht schiebe ich jetzt gleich einfach so ein Tape rein und hör mal, wie es so klingt.
Also ich nehme den Moment mit, das finde ich sehr gut. Ich brauche von dir aber am Ende noch 3 Songs für die Playlist.
Okay, vielleicht mal die Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig, ich nehme mal von, kennst du noch Watch How You Slang von OCM?
Mhm. Aber nee, wirklich, nee. Den nimmst du.
Den nehme ich. Dann nehme ich I'll Take You There von Pete Rock und CL Smooth.
Ja.
Und dann nehme ich dann nehme ich von um mal nicht so langweilige Sachen zu nehmen. Die einfachsten, also ich meine, weiß ich, ich könnte jetzt auch 99 Problems von Jay-Z nehmen, aber ich bin ja hier in einem Fach, bin ja hier in einer Art Fachmagazin.
Nee, ganz im Gegenteil. Hier geht es wirklich um die Kultur, um die Liebe und von mir aus darum, auch das Popschwein in sich rauszulassen und immer wieder die gleichen Hip-Hop-Songs zu hören. Ich bin auch für 99
Problems. Ja, komm, Problems. Dann nehme ich jetzt, also jetzt, nachdem ich zwei abseitige Sachen genommen habe, nehme ich jetzt mal Devil in a Blue Dress von Jay-Z und Rick Ross.
Stark.
Ja.
Danke, Micky. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Das war sie, die erste Folge der zweiten Staffel Was ist Rap für dich? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Danke, Micky, dass du dabei gewesen bist. Ich fand, es war eine der stärksten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass er der Beginn eben dieser zweiten Staffel ist. Und jetzt liegt es an euch. Sagt mir, wen wollt ihr in diesem Format haben? Mit wem sollen wir sprechen? Wer sollte eurer Meinung nach auch darüber reden, was Rap für ihn bedeutet? Schreibt mir, ich freue mich auf eure Hinweise. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.